Man könnte den Unterschied zwischen gutem und schlechtem Kabarett so beschreiben: In unserer Mediendemokratie wird alle zwei Wochen wird ein neues Thema aktuell, ist auf die Titelseiten, alle zwei Wochen wird eine Sau durchs Dorf drehen. Der gute Kabarettist analysiert und erklärt dem Publikum, dass Säue durchs Dorf getrieben werden. Der schlechte Kabarettist setzt sich auf die Sau drauf und reitet auf ihr.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Spezialfolge von So redet man da Podcast. Spezialfolge werden wir gleich erklären. Als erstes einmal möchte ich gern links von mir den Michi begrüßen. Hallo, servus.
Servus. Und rechts von mir, wie immer, der liebe Walter.
Grüß euch. Einleitenden Worte sind gesprochen worden vom Josef Hader. War ein YouTube-Video mit der Unterschrift Sinnstiftung in Cabaret Corée von 2010. Interessante Worte. Und nachdem wir jetzt die einleitenden Worte vom Josef Hader gehört haben, können wir auch sagen, worum es in unserer Spezialfolge gehen wird. Heute wird es nur mal ein Thema drin.
Nämlich dem österreichischen Kabarett.
Genau. Ja.
Womit fangen wir? Haben wir aber vergessen.
Was haben wir
vergessen? Wie geht's da?
Ach ja, super geht's. Ein bisschen mir bin ich, aber sonst geht alles gut. Wie geht's dir?
Sehr gut. Ja, ich habe Schädelweh wie Schwein, aber das wird schon werden.
Aber ja. Sonst machen wir halt eine Pause, können wir so nachher zusammenschneiden und so. Naja, womit fangen wir an? Also ein Spezialthema heute von der heutigen Sendung. Wir werden heute nichts durchmischen.
Nein, heute bleiben wir bei einem einzigen Thema. Das ist das, was wir, glaube ich, schon mal besprochen haben in einer vorhergehenden Folge. Die meisten Folgen schauen so aus, dass wir einfach einen leichten Mix haben mit unterschiedlichen Themen und Gruppierungen. Die heutige Folge dreht sich nur um das österreichische Kabarett und nichts anderem.
Genau.
Und da kommen wir eigentlich schon zum ersten Punkt, nämlich ja, dem Wort Kabarett als solches nämlich.
Genau, wo kommt der Begriff her? Und zwar stammt es aus dem Französischen, kommt von Kabarett. Ich habe es vorher versucht, wie schon ein paar Mal in Google Translate vorlesen zu lassen, aber es...
Schiebt nicht auch.
Nein, das sollte man irgendwann mal probieren, wenn es irgendwie länger ist oder so. Soweit ich das gelesen habe, heißt es Schenke oder Kneipe.
Genau, das ist das, wo auch diese Kulturform herkommt. Ja. Das ist aus dem geschichtlichen Teil, nämlich ja aus der Vorkriegszeit, also Kriegszeit vor dem Ersten Weltkrieg. In Österreich, Deutschland und der Schweiz gibt es das Wort als solches, aber beim Ausspruch sind wir ein bisschen unterschiedlich, oder?
Genau, und zwar in Deutschland wird es eher als Kabarett ausgesprochen, so wie es auch geschrieben wird. In Österreich und der Schweiz spricht man das Kabarett aus, wie es aus dem französischen Ursprung kommt. Also wir haben da eher...
Der Deutsche hat wieder eingermanisiert.
Ja genau, sehr gut. Wir haben die Originalausspruchsweise eher beibehalten. Obwohl, wie wir gehört haben, der Josef Hader, Kabarettist, einer der bekanntesten in Österreich, der hat auch Kabarett gesagt. Wahrscheinlich war er in das war so eine Dreisat-Folge, dass er das eben fürs deutsche Publikum verständlich gemacht hat. Könnte ich mir vorstellen oder so.
Kann gut sein.
Ja, weil wir gerade von Deutschland sprechen, würde ich sagen, fangen wir vielleicht als erstes an mit einer Abgrenzungsdefinition.
Definition ist jetzt gut gesagt, aber es gibt halt Unterschiede, sagen wir mal so. Ja.
Okay, eine Abgrenzungsüberlegung dann vielleicht.
Ja, das passt schon besser.
Mhm. Damit wir eben gleich mal das Thema aus der Welt schaffen können. Zum einen haben wir das klassische Kabarett und zum anderen das Comedy, was vor allem im deutschen Raum mehr Anklang findet oder verbreiteter ist als wie im österreichischen.
Und das ist das, was man eigentlich, wenn man sich jetzt die typische Medienlandschaft jetzt da anschaut, im Bereich des Fernsehens. In Österreich, wir haben ja schon in der letzten Folge ganz kurz besprochen, wir haben nicht viel Privatfernseher, also Privatfernseher schon, ja, also ich bin auch Privatperson, aber Fernseher, Privatfernsehanstalten. Es ist so, dass im Deutschen, wenn man sich mal wieder anschaut, dieses Quatsch-Comedy-Club und ich habe keine Ahnung, wie das ganze Zeugs da heißt, Sat.1, Pro7, RTL, diese ganzen Privatsendern, dass das eigentlich das ist, was man bei uns jetzt da hier landläufig als Comedy bezeichnet. Und das ist, was relativ ein stupider Witz ist. Ja, also so bezeichne ich das Ganze jetzt da. Und weniger einen diversen kulturellen oder geistigen Hintergrund hat. Und dem Ganzen, da gibt es natürlich auch wieder Leute, die dem widersprechen. Unter anderem die Person rechts von mir, der Walter. Hm. Ja, schon. Hast du vorher gemeint in der Pre-Show.
Okay.
Ja.
Muss man nochmal vielleicht
du auf hörst die schon nicht zu, wenn ich reinkomme
hier muss vor. Muss man nochmal auf die Sprünge auf, wo genau ich da widerspreche.
Dass der Unterschied zwischen Comedy und Kabarett nicht so groß wäre.
Du findest, dass er nicht so groß ist?
Na, ich finde, dass er riesig ist.
Naja, ich bin der Meinung, dass die Grenzen verschwimmen.
Ja, das
dass
tun
man,
sie.
Dass man nicht so eine konkrete Abtrennung kann. Dass man nicht sagen kann, okay, der ist jetzt tatsächlich nur Kabarettist und beim anderen kann man
also
sagen.
Also du meinst es jetzt da von den einzelnen Unterhaltungsartisten?
Ja, genau, von den einzelnen Künstlerinnen und Künstlern. Ich weiß sehr genau, dass es in Deutschland sehr viele gute Kabarettisten gibt, die genau das klassische Kabarettbild bedienen. Ich weiß aber, dass es in Deutschland sehr viele Comedians gibt, die ganz im anderen Spektrum sind, die mehr die Unterhaltung und so machen. Also ein Mario Barth zum Beispiel würde ich komplett ausschließlich nicht als Kabarettisten sehen.
Ich weiß halt nicht, was der jemals irgendwas mit Kabarett zu tun gehabt hat.
Ja, genau. Der ist klassischer Kommunist, hätte ich fast gesagt. klassischer Comedian. wenn man sich dann, weiß ich nicht, anschaut, weil du Quatsch Comedy Club angesprochen hast, ich schaue das sehr gern und da sind einige dabei, die wirklich so an der Grenze sind. Der eine, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein, der Klotzerte, der immer
sagt, Holger?
Nein, der immer sagt, ich weiß gar nicht, ob sie es wussten.
Keine Ahnung. Egal.
Ja, jedenfalls.
Der Klotzerte halt.
Naja, klar, das ist er nicht, das ist schon ziemlich groß.
Dann aber der große Klotzerte.
Ja, aber der macht für mich schon wieder so ein bisschen mehr in die Richtung Kabarett, also der ist sicher noch am Scheideweg, würde ich sagen. Mhm. Also für mich ist auf jeden Fall der Übergang fließend und es ist nicht klar zuzuordnen, dass eine Person jetzt unbedingt Kabarettist ist. Also man kann es nicht so wirklich so aufschneiden wie ein Kuchen, sage ich mal.
Ja, bei den Personen jetzt, aber bei der eigentlichen Ausprägung schon, würde ich meinen. Also ich unterscheide ja wohl zwischen Kabarett und Comedy, ja.
Ja, da musst du aber definieren, was für die Kabarett und was für die Comedy ausmacht.
Kabarett ist für mich auf die Spitze getrieben, pointiert, sehr politisch, im Hintergrund, gesellschaftskritisch und Comedy ist einfach Alltagsunterhaltung ohne, wo man das Hirn nicht anstrengen muss, ja. Ich schätze zum Beispiel Kabarett, irgendwie ein Kabarettisten, was wir gerade vorher gehört haben, ein Hader, ja, bei dem man den Schmäh macht man nicht unbedingt auf Anhieb kneist, sondern einfach einmal ganz kurz, einmal eine Sekunde nachdenken muss, was hat er jetzt genau gemeint damit, ja? Was steckt hinter der Aussage, ja? Und das steht sich sehr, und das ist für mich typisches österreichisches Kabarett.
Okay, ja, da gehen wir, glaube ich, einher. Wobei, wie wir in der Pre-Show schon kurz angesprochen haben, wenn man sich in Thüringer anschaut, Roland Thüringer ist ein sehr bekannter Kabarettist. Zu den einzelnen Kabarettisten werden wir später noch kommen. Da haben wir ein paar aufgezählt mit Werdegang und ein kurzes Hörbeispiel dazu. Der hat lang in seine Solo, also der hat angefangen, das haben wir schon besprochen.
Schlabarett.
Genau. Mit gesellschaftskritischen Sachen. Ist dann in den Solo-Programmen eher aus meiner Sicht ein österreichischer Comedian geworden. Da machen wir jetzt, wahrscheinlich werden wir Leute jetzt steinigen deswegen.
Ich bin schon auf die Kommentare gespannt, ja.
Ja, genau. Und hat dann aber jetzt wieder, nachdem er in Dorfers Donnerstag und so weiter aufgetreten ist und auch persönlich irgendwie so einen Wandel durchgemacht hat, hat er jetzt wieder irgendwie zurückgefunden zu dem Gesellschaftskritischen. Also da ist es jetzt auch wieder nicht pro Person festmachbar, sondern auch wieder pro Zeiteinheit, wo man sich die Person anschaut. Also es ist wirklich komplett.
Ja, es gibt Leute, die switchen auch mehr, aber das ist, da hast du schon recht, also es gibt von den Personen her diverse Unterschiede. Ja. Wir haben diesbezüglich jetzt da auch kurze Aussagen und ein kurzes Video. Mhm. Das erste ist, und zwar ist ein Zitat jetzt da, ich glaube aus der Taz Online, ja, das ist ein Textauszug, ja, vom Josef Hader, und der meint, es gibt keine Kunstform, die so auf das Handmikrofon fixiert ist wie Comedy. Kabarettisten benutzen lieber ein Headset. Aber ich muss sagen, dass ich zwischen guter Comedy und gutem Kabarett kaum Unterschiede mache.
Ja, und damit deckt sich ja die Aussage von Hugo Egon Balder, genau, den wir jetzt kurz einspielen können. Der sagt nämlich was Ähnliches. Fahr ab, Harry, glaube ich, heißt es dann, gell?
Harry, fahr ab.
Ja.
Was ja auffällig war in den letzten Jahren, ist immer die wirkliche Trennung. Kabarett, Comedy und nie so richtig zusammen.
Das gibt es ja Gott sei Dank jetzt fast oder bald nicht mehr.
Weil Matthias Riechling in Scheibenwischer diese Grenze aufhebt.
Ja, Gott sei Dank hat es mal einer gesagt, endlich.
Ja. Raus mit diesen schrecklichen lila Tischdecken und diesen komischen Cocktailtischen beim Bayerischen Rundfunk. Andere Kulisse nach 45 Jahren. Und auch diese Grenze aufgehoben. Das heißt, Comedians finden den Eintritt in den Scheibenwischer. Warum, Hugo, waren bisher diese Berührungsängste denn da?
Naja, ich glaube, das ist eine etwas ältere Tradition. Also das politische Kabarett hat ja in Deutschland eine lange Tradition, hat aber nur bis zu einem gewissen Punkt funktioniert. Ab dann nicht mehr so sehr, weil sich auch die Parteien immer mehr angeglichen haben. Immer mehr, immer mehr. Heute weiß man ja gar nicht mehr, was ist jetzt der Unterschied zwischen CDU und SPD und Grünen. Im Prinzip wollen sie alles selber. Sie reden auch alle anders. Sie haben heute, jeder hat Politiker, hat seinen eigenen PR-Berater. Das war früher alles nicht so. Und da hatte natürlich das politische Kabarett einen ganz anderen Stellenwert. Und dann ging das ja auch alles immer mehr zurück. Und dann kam plötzlich der neue Name, Comedians. Und dann gab es natürlich noch etwas alteingesessene Kabarettisten, die das alles nicht so schön fand, weil Kabarett ja immer politisch war, obwohl das auch nicht stimmt. Die Lach und Schieß hat damals viele Sachen gemacht, die mit Politik absolut nichts zu tun hatten. Das haben sie gerne gemacht. Und das ging so eine ganze Weile weiter. Und dann kamen plötzlich so Menschen wie Dieter Nuhr zum Beispiel, den man immer nie einordnen konnte. Was, ist der jetzt Kabarettist, ist der Comedian und auch Riechling, der sich auch dann irgendwann nicht zu schade war, sich eine Perücke aufzusetzen. Und Gott sei Dank ist es so, dass der Matthias jetzt gesagt hat, ich mache jetzt keinen Unterschied mehr, weil es gibt keinen. Es gibt keinen.
Ja. Das Hugo Egon Balder zum Einordnen ist ein deutscher Kabarettist.
Moderator eigentlich, oder?
Ja, er war auch früher Kabarettist. Hat mit Harald Schmidt zusammen gearbeitet.
Hat er nicht das Milli Vanilli gemacht?
Nein, Tutti Frutti hat er gemacht.
Tutti Frutti hat das geheißen, ja.
Genau. Also neben dem Ganzen, was er gemacht hat, war er auch kabarettistisch unterwegs. Mhm. Und ist recht gut, recht bekannte Größe in Deutschland. Man kennt ihn vielleicht da jetzt von der anderen Quiz-Sendung, an die unser österreichisches Dings angelehnt ist. Genial daneben hat es in Deutschland geheißen. Ich glaube, das gibt es jetzt nicht mehr. Oder?
Bei uns gibt es das Genial daneben jetzt da aktiv nicht mehr.
Nein, es hat sowieso nie gegeben. Bei uns heißt es, was gibt es Neues? Das ist ein ähnliches Format. Und in Was gibt es Neues sind ja Kabarettisten sitzen nur drinnen und das ist bei Genial daneben, weiß ich nicht, Heller von Sinnen und so weiter, ist jetzt eben wieder die Frage, wo man sie einordnet. Und ja, Hugo Egon Balder hat eben die Moderatorenrolle übernommen. Ja, interessant, was er dazu sagt. Ich glaube, das unterstützt ein bisschen meine These, dass es Verschwimmen anfängt, dass es zum Teil nicht so eine große Abgrenzung gibt. Aber man, wie du schon gesagt hast, was natürlich auch stimmt, dass es die zwei Extreme gibt.
Ja, genau. Also die zwei Extreme, die gibt es hauptsächlich, also wenn man das Fernsehen anschaut und die kleinen Kunstbühne jetzt da, beispielsweise in Wien oder in Graz oder auch in Salzburg irgendwo, München, Berlin, gibt es ja überall auch, da sieht man sehr wohl noch den entsprechenden Unterschied. Ja. Was auch stimmt jetzt da beim Video, was mir aufgefallen ist und die Aussage, die kann ich echt unterstützen, die Angleichung der politischen Parteien hat dazu geführt, dass sehr viel, wie soll man sagen, Schmackes, ja, also was die Kabarettisten aufgenommen haben, weiterverarbeitet haben, jetzt verloren gegangen ist. In Österreich hat es ja wirklich einen Schwung gegeben im Jahr 2000 mit Schwarz-Blau, ja, das heißt, wie die FPÖ mit der ÖVP eine Mitte-Rechts-Regierung in Österreich gebildet hat. Und da hat es ja wirklich einen Boom gegeben diesbezüglich. Vor allem, dass das Ganze sehr politisch geworden ist. Früher hat man natürlich diverse öffentliche Institutionen hergenommen im Kabarett, wie das Österreichische Bundesheer, und hat das in Kakao durchgezogen. Und durch die politische Neuausrichtung Österreichs in diesem Zeitraum hat sich das natürlich entsprechend ergeben, dass ja sehr viel Kabarettisten, die Mitte links waren, sagen wir mal von ihrer politischen Einstellung eher da ziemlich Gas gegeben haben.
Ja, das ist sowieso sehr interessant. Sind nicht die meisten bekannten Kabarettisten eher Mitte links einzuordnen?
Ja, also von den Unterstützungen, wenn Sie auf Wahlplakaten, also Wahlplakaten lachen Sie nicht, aber diese Wahlveranstaltungen mit Personenkomitees zur Unterstützung von Kanzler, bla, ja, sehr viele Kabarettisten sind einfach Mitte links, das ist so typische Szene, so, ja, gibt es Mitte-Rechts-Kabarettisten, mir fällt das da gar keiner ein.
Also werden wahrscheinlich nicht im Fernsehen kommen, deswegen sind sie vielleicht nicht so bekannt.
Aber, ja, die machen nicht so viel Nazi-Schmäß dann.
Ja, aber es machen durchaus sehr viele Leute Nazi-Schmäß und sind dann nicht Mitte rechts. Gut, weil wir vorher gesprochen haben, im deutschen Kabarett, sehr interessantes Neues aus der Anstalt, das habe ich glaube ich in einer anderen Folge schon mal angesprochen. Das kann ich jedem empfehlen, sich das anzuschauen, ist mit Briol. Früher war Georg Schramm noch dabei. Das ist auch ein sehr guter Kabarettist. Dieter Hildebrandt ist, glaube ich, ein guter Kabarettist. Und es gibt sehr, sehr viele gute deutsche Kabarettisten auch. Aber wir werden jetzt das vergleichende Deutsche verlassen und werden uns jetzt dem Österreichischen zuwenden, glaube ich.
Genau, gehen wir ein bisschen in diese Richtung.
Mhm. Weil unser Thema ist ja das österreichische Kabarett.
Genau. Da tun wir ein bisschen ausholen jetzt da ganz kurz, ja. Woher kommt das österreichische Kabarett als solches? Ja, ein bisschen geschichtlich. Die Wurzeln hat das österreichische Kabarett im Bereich der vergangenen Jahrhunderte in der Stegreif-Dichtung und bei den Stegreif-Sängern. Das hat so typisch dieses Straßen- und Puppentheater, so den Spätbarock entsprechend gegeben hat, wo der Kasperl und alles war. Also, wie man so als diese Unterhaltung, wie man so schlechten Schwarz-Weiß-Filmen teilweise noch kennt. Und da hat es eigentlich angefangen, dass diese Puppenspieler mit einem gewissen Witz das Ganze mit Ironie und Satire behaftet gegenüber der Obrigkeit und den damaligen Feldherren etc. drüberzogen sind. Das Ganze hat dann zur Zeit der Maria Theresia, unserer netten Kaiserin, das Ganze ein bisschen in den Untergrund ist es gedrängt worden. Und zwar in die Wiener Kaffeehäuser. Ja. Und das Wiener Kaffeehaus gilt eigentlich so quasi als wie der Ursprung des modernen österreichischen Kabarets. Kommen wir später entsprechend dazu, zum Kabarett Simpel, ja, zum Kaffeehaus. Da kommt es eigentlich so richtig her. Und ja, die Theaterkrise hat es gegeben 1873, ja. Dann hat es einen entsprechenden Börsenkrach damals gegeben und die etablierte Theaterszene brach ein. Ja, die Leute haben nicht mehr viel Geld gehabt. Und so 19. Jahrhundert, da hat das Ganze wieder so richtig angefangen. Da hat es in diesen kleinen Kaffeehäusern sind immer mehr Leute hingegangen. Es hat mit ein bisschen Zirkuseinlagen gegeben, Varietés, Tanzcafé, Gesang, Schauspiel und Komikauftritte. Und ja, in der Zwischenzeit hat es immer wieder so Alleinunterhalter im Pausenprogramm geben, ja. Und diese Alleinunterhalter sind eigentlich diese typischen Einpersonen-Kabarettisten, die man heute jetzt so kennt, ja. Die da einfach mit ihrer Lebensgeschichte, mit zynisch so Show-Abzug haben, ja. Also so ein Alleinunterhalter, ich habe einmal einen gesehen, der hat gesagt, bei einer Sportvereinsveranstaltung war, das ist der dann gekommen, ja. Hat gesagt, zahlt mal ein Zimmer für eine Nacht und ist dann mit seinem Hut herumgegangen und hat quasi, das war sein Honorar, ja, das, was er eingeschmissen hat, was die Leute eingeschmissen haben, und das hat er gearbeitet. Also das sind einfach so, aus dieser Gegend kommt eigentlich so das typische Kabarett aus dem 19. Jahrhundert, hat das begonnen in Österreich.
Weil du das so sagst, da fällt mir nur gerade eine Geschichte ein, ich muss wieder ein bisschen abschweifen. Genau. Und zwar in Graz gibt es, oder hat es gegeben, weiß nicht, ob derjenige noch lebt, der war relativ alt, so ein Zeichner, der so denn in Lokale gegangen ist und dann zum Beispiel ein Bärchen oder was, wie sagt man, nicht porträtiert, skizziert.
Aber du meinst, du also mit weißem Blatt und mit schwarzem, genau, Stift einfach zeichnet,
genau,
noch,
genau.
Ja, so mit Schattierung und so.
Genau, das hat ja, er eben so gemacht, dass, ja. Und dass sie haben sich nicht beobachtet gefühlt, das hat er so aus dem Stühlen gemacht, ist dann aufgestanden und ist hingegangen zu dem Bärchen zum Beispiel und hat gefragt, ob sie das Bild kaufen wollen. Und wenn sie das Bild gekauft haben, dann hat er das Geld gehabt für das Getränk, was er getrunken hat. Das war wahrscheinlich ein Glas Wein oder was. Mhm. Und wenn er es nicht gehabt hat, dann haben die Leute dort im Lokal haben ihn gekannt und haben gewusst, okay, irgendwann wird er schon kommen und das bezahlen. Und ist dann halt ohne bezahlen gegangen. Okay. Der ist so rund um Theatercafé. Das ist in Graz ein sehr bekanntes Café, wo es auch sehr viele Kabarettprogramme und so weiter gibt.
Und so, gute, so Kleinkunst, so ein bisschen, genau. Musikstücke und sowas, wenn da drauf geht, das ist wirklich sehr nett.
Und gute Eierspeis gibt's?
Bekannt ist es eigentlich dafür, für die Eierspeis.
Und mitten in der Nacht und so. Der ist halt da irgendwie aus der Szene, aber das hat mich nur erinnert jetzt gerade, weil du das mit dem in Hut reinwerfen und so. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht interessant.
Na, cool.
Ja, und das, was du jetzt gehört hast, war 19. Jahrhundert und jetzt kommen wir schon in die Anfänge vom 20. Jahrhundert.
Genau.
Und zwar schauen wir uns da das bekannteste Kabarett-Lokal bei uns in Österreich an, in Wien nämlich, das Kabarett Simpel, wurde 1912 eröffnet unter dem Originalnamen Bierkabarett Simplissimus. Und die Wiener natürlich möchten das nicht ständig sagen und da hat sich dann Simpel draus entwickelt. Das Kabarett Simpel war zuerst ein Kellertheater. Nach dem Anschluss im Zweiten Weltkrieg ist es dann arisiert worden. Da haben dann nur mehr gut deutsche Künstlerinnen und Künstler auftreten dürfen.
Blauäugig und blond, gell?
Wahrscheinlich, ja. Und im Zweiten Weltkrieg hat sie dann sogar Theaterverbot, hat es dann ein Theaterverbot gegeben, damit die Leute eben brav für Heimatland arbeiten. Und dann hat sie das Simpel in so einen Luftschutzkeller verwandelt und war dann eben kein Kabarett und kein Veranstaltungslokal mehr. Dann war der Zweite Weltkrieg aus und gleich nach dem Ende ist es wieder bespielt worden, ist aber erst durch die Rückkehr von Karl Fackers, der ja, glaube ich, vertrieben worden ist, weil er selber irgendwie...
Ist der aus Tschechoslowakei oder
sowas? Weiß ich nicht, aber er hat jedenfalls müssen, glaube ich, nach Amerika oder so sogar gehen und ist 1950 zurückgekehrt und ist dann vom damaligen Leiter vom Kabarett Simpel engagiert worden und ab dem Zeitpunkt ist es bergauf gegangen. Karl Fackers hat die ganze Kabarett-Szene dadurch ein bisschen geprägt, dass er Doppelkonferenzen weiterentwickelt hat. Und zwar stammen Doppelkonferenzen aus Budapest ursprünglich und bedeuten nur das Ganze, dass die Stücke so ausschauen, man hat zwei Gesprächspartner und von den zwei Gesprächspartnern spielt einer den Eloquenten und Redegewandten, der eben die Geschichte erzählt, und der zweite dabei spielt einen Tölpel, der überhaupt nicht versteht, worum es geht. Und
so wie bei uns zwar.
Ja, genau, da könnt ihr euch überlegen, wer ist. ja, und Karl Fackers hat das eben, ich weiß nicht, Fackers oder Fackasch?
Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht.
Fackers.
Passt schon so.
Hat das eben ein bisschen weiterentwickelt. Ja. Was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Weißt du sonst noch was?
Ja, generell, also nach dem Zweiten Weltkrieg hat es ein bisschen eine Renaissance kurzzeit gegeben. Ja. Sehr, sehr berühmt sind auch der Gerhard Bronner und der Helmut Qualtinger. Ja. Die haben mit dem Karl Merz gemeinsam die Kabarettgruppe Namenloses Ensemble gegründet. In den 1960ern hat es ein bisschen einen Aufschwung gegeben mit dem Karl Fackers, weil dann ist das Ganze auch in den ORF gekommen. Ja. Das heißt, ins Fernsehen ist dann diverse Kabarettstücke übertragen worden. Und dann, also Simpel war da quasi der Mittelpunkt diesbezüglich. Dann hat es eine leichte Phase gegeben, wo das österreichische Kabarett ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und ein bisschen angestaubt ist und so typisch so, naja, so... Die alten Tatis, ja, mit ihrer depperten Schmähs, das waren in den 1970er und 1980er Jahren. Und da hat man da angefangen, das Ganze ein bisschen aufzupeppen, ja. Und vor allem, da ist der typische politische Touch reingekommen, ja. Und gesellschaftskritischer ist das Ganze geworden. Und es hat dann auch so ein bisschen, so, wenn man so eine Grafik zeichnen würde, so ein bisschen die 90er ist das auch so ein bisschen dahingegangen, ja. Wir haben ja andauernd große Koalitionen gehabt. Nichts hat sich getan. Österreichischer typischer Stillstand. Ja, wie wir es kennen, ja, wir besetzen einfach eine Post mit zwei Idioten. Auf jeden Fall ist dann die große Wende gekommen in Österreich. Ja, und die große Wende war eben die schon erwähnte blau-schwarze Koalition unter dem Wolfi Schüssel. Und dann hat es so richtig angefangen, das politische Kabarett, ja, das wir heute auch sehr schätzen. Und ja, wie man es mittlerweile auch aus unseren Tageszeitungen kennt, diverseste Affären wie U-Bo, so diese Buwok, ja, oder Eurofighter-Ankauf und Co. Das ist ja quasi das, wo wir jetzt da sind, ja. Sehr gesellschaftskritisch, und hochpolitisch, das Ganze. Und was es auch noch als Phänomen gegeben hat, was jetzt da momentan eigentlich gar nicht mehr so der Fall ist, ja, also bis Anfang, also bis an, also bis Ende der, bis Ende 2000er, sagt man das so, ja, in etwa, ja, gegeben. Das sind die Kabarettfilme, ja, das ist auch noch erwähnenswert, ja, dass es das gegeben hat. Sehr, sehr berühmt sind Indien, Hinterholz 8, Muttertag und Poppitz, ja. Es hat
dann mir Poppitz nie so gut gefallen hat. Ja. Ich war bei Poppitz im Kino in der Premiere.
Ja.
Hab, glaube ich, zwei, dreimal gelacht, aber es war jetzt nicht so. Hab dann hinten nachher kurz mit dem Thüringer gesprochen.
Okay.
Weiß nicht mehr was, hab auch Autogrammkarten gekriegt, aber.
Das ist schon was.
Ja. Aber cool. Der Film an und für sich war jetzt nicht so meins. Okay. Wobei mir die anderen sehr gut gefallen haben.
Also, das auf jeden Fall. Hinterholz 8 hat mir auch gefallen, muss ich sagen. Also da habe ich nicht viel gelacht bei dem Film. Also das war eine Katastrophe in meinen Augen.
Ja, das ist sehr überspitzt. Also es ist extrem sehr überspitzt auf jeden Fall.
Thüringer allein ist nicht so mehr voll, aber das ist aufgrund persönlich. Der Traum für mich ist Muttertag. Das ist der ultimative Film, ja. Kann man prinzipiell nur empfehlen, ja. Wir werden uns diesen Filmen irgendwann gesondert einmal dem österreichischen Film und so einmal kümmern, widmen. So, ja. Das Wort habe ich gesucht, ja. Auf jeden Fall, da kommt es aus dieser Richtung, das hat es auch noch gegeben. Momentan gibt es jetzt weniger, ja. Also man findet jetzt dann nicht so viele Kabarettfilme in dem Sinne. Was es gegeben hat im Fernsehen, was jetzt aber leider auch schon wieder ein bisschen versiegt, sind diverse Serien wie die EMBA 2412, sind so mit Kabarettisten sehr, sehr lustige Fernsehserien im TV. Auch so wie die Dorf aus Donnerstag ist ein bisschen eingeschlafen und gibt es seit 2011 nicht mehr. Bin neugierig eigentlich, wie sich die nächste Zeit entwickelt, jetzt diesbezüglich im Fernsehen.
Naja, da kann man ja jetzt Braunschlag erwähnen, oder?
Braunschlag kann man erwähnen.
Das ist eine sehr neiche Serie. Und das ist Balfrader, würde ich als Kabarettisten sehen, oder?
Ja, aber da ist auch der Oftscharek zum Beispiel dabei, ja, ja. In einer sehr brillanten Rolle. Aber das würde ich als Comedy, als österreichische Comedy, ja, weil
okay.
Eher einsortieren, ja. Also das ist nicht Kabarett für mich, ja, das ist für mich Comedy.
Okay.
So achteilige Serie, hab sogar, weißt du, vorhin sich bei uns im Studio herumliegen, die DVD-Box. Ja, kommt eher in die Richtung, würde ich sagen. Eher Comedy als wie. Okay. Aber ist meine Meinung.
Ein sehr guter Film ist auch noch Indien. Also der ist auch wirklich gut und da lernt man, also wenn man sich das als Deutscher anschaut, dann gibt es da, also der Film ist natürlich auf Deutsch, aber es gibt dann auch Untertitel für die Deutschen, die nicht verstehen, worum es geht.
Was halt für mich ein Traum ist, dass es ausmacht.
Zum Beispiel Außer Bochen ist so eine Sache, die da rauskommt und so. Also Indien ist ein sehr guter Film. Ja, dann hätten wir, glaube ich, mal...
Genau, also das ist einfach ganz kurz erklärt, wo kommt das österreichische Kabarett her? Und es gibt Personen, die haben das Ganze geprägt, sagen wir jetzt einmal. Ja. Und da möchte ich halt mal den einen oder anderen ganz kurz erwähnen und vorstellen, weil das, glaube ich, vielleicht durchaus interessant wäre für den geneigten Zuhörer. Hörerin.
Ja, fangen wir gleich an. Karl Farkas.
Haben wir jetzt schon mal gehört.
Kurz zur Geschichte. Er hätte auf Wunsch seiner Eltern eigentlich Jurist werden sollen, hat sich dann aber für die Bühnenlaufbahn entschieden, hat die Akademie für Musik und Darstellende Kunst in Wien besucht, ist dann nach Olmütz gegangen, in der Rolle als Zarewitsch, sagt man genau gar nichts. Und Olmütz, habe ich nachgeschaut, ist die sechstgrößte Stadt in Tschechien.
Okay, keine Ahnung.
So mehr im mittleren, rechts ist Osten, im mittleren Osten.
Rechts ist Osten.
Genau. Ist 1921 dann nach Wien zurückgekehrt und ist im Kabarett Simpel als Blitzdichter engagiert worden. Ja, wie gesagt, dann irgendwann hat er müssen das Land verlassen und wie er dann zurückgekommen ist, hat er eben Konferenzen, glaube ich, spricht man das aus. Ich habe ja nie Französisch gehabt, du auch nicht, deswegen ist es mir nicht verbessern können.
Nein, aber Konferenz heißt.
Geprägt und weiterentwickelt, der anscheinend aus seiner Zeit irgendwie vielleicht mitgenommen hat. Und weiß nicht, wollen wir uns da... Mit Fritz Grünbaum an und für sich habe ich jetzt leider keinen Beitrag gefunden. Wir hätten aber an mit Ernst Waldbrunn. Wollen wir den vielleicht kurz? einspielen.
Ja, ruf mal, glaube ich, kurz eine.
Ja, wir meinen das Ganze. Wir werden es natürlich dann verlinken und so, dann kann man sich das Ganze anschauen. Aber jetzt tun wir mal ganz kurz eine.
In der Fiaker hast
du das genau, Stück. Genau, der Fiaker hast das Stück. Und wieder, man soll sich wieder in Gedanken rufen, was ich vorher schon kurz erwähnt habe. Doppelkonferenz bedeutet, dass einer der Redegewandte ist und der zweite neben, der nichts versteht. Also hören wir kurz eine.
Einen habe ich, ja. Also ich stehe doch da immer, wie das Lied halt, also mein Zeuge steht am Grab.
Am Grab,
ich stehe ja, am Grab. Und der fährt mit mir immer vom Graben in die Freudenau zum Rennen.
Zum Rennen?
Ja. Einmal bin ich dort geblieben, auch beim Rennen, nie mehr.
Sie haben sich selber angeschaut?
Nie mehr. Ich bin so am Sattelplatz gestanden, habe im Programm geblättert. Auf einmal ist mir das Programm heruntergefallen. Ich habe mich gebückt. Ist ein kurzsichtiger Jockey gekommen. Hat mich gesattelt. Dann hat er mich bestiegen.
Dann haben Sie nichts geredet.
Ich habe eben so, da habe ich so Buschkranken. Ich habe noch einmal keusch gewirrt. Also mit mir auf und auf ohne
Laufen. Na, was war?
Zweiter Benefurt.
Aus 1965, das Ganze. Schaut so aus, dass da zwei Fiaker-Fahrer nebeneinander stehen. Und was ich sehr sympathisch finde, was man heute ja noch teilweise kennt, beim Niavarani vor allem, dass sie die Leute, die Stücke spielen, nicht selber so ernst nehmen, sondern selber über ihre Witze lachen. Das heißt, wenn man zuschaut, dann sieht man, dass sie genau wissen, dass sie so einen Blödsinn erzählen und dann selber fast zum Lachen anfangen. Und das finde ich sehr sympathisch und das kennt man eben beim Niavarani ziemlich oft.
Ja. Kommt mir vor. Beim Niavarani ist es so, das habe ich schon zweimal gesehen, er haut irgendwo zwischendurch, er hat zwei Standard-Kabarett-Programme, ja, aber wenn gestern irgendwas geschehen ist in einer anderen Vorstellung oder wenn irgendwas in der Zeitung gestanden ist, er baut das mit ein und ihm fällt manchmal einfach ein Schmäh ein, den bringt er dann und da schiebt er sich auf der Bühne selber drüber ab. Ja, und
sehr das sympathisch.
Ist, das ist sehr, sehr cool.
Ja, deswegen ist er, mag ich den auch ziemlich gern. Michi, nächster.
Der nächste.
Das nicht ist nur ich sprich.
Ja, woher?
Ja, tu mal was für dein Geld.
Und zwar ist der Heli Qualtinger. Ja. Der Helmut Qualtinger ist einer der ganz, ganz Großen in Österreich gewesen. Ja. Wuchs im Milieu des gehobenen Mittelstandes auf und Bildungsbürgertum in Wien. Ja. Also eigentlich eh schon im gehobenen Standard, sagen wir so, für damalige Verhältnisse. War im Zweiten Weltkrieg Journalist. Und richtig bekannt worden ist er im Jahr 1961. Und da gibt es das gibt's auch zum Nachsehen in voller Länge. Da werden wir drauf dann verlinken. Das Stück Der Herr Karl.
Da werden wir drauf verlängern dann. Das hängen wir einfach hinten so.
Passt. Da freuen sich die Leute nachher, da muss die Folge aber
noch. Ja, nein, das machen wir natürlich nicht.
Nein, das machen wir nicht. Gibt's zum Nachschauen. Das Ein-Personen-Stück ist das nämlich auch recht interessant, weil er nämlich nur ihn sieht man eigentlich dort reden und sprechen. Und das Stück ist Der Herr Karl und da spielt er einen Feinkostmagazineur und schafft quasi seinen Durchbruch im deutschen Sprachraum damit. Das war auch in Deutschland sehr beliebt, ja. Sofern sie es verstanden haben, muss man auch dazu sagen, weil nicht jeder Norddeutsche versteht unseren Dialekt jetzt da.
Ja, vor allem, das ist so ein Alt-Wiener Dialekt.
Ja, ich habe schon manchmal meine Probleme diesbezüglich, ja. Aber er ist generell ein schonungsloser Kritiker damals gewesen, des gemeinen Mannes, und hat einfach die Mächtigen, also er ist einfach immer über jeden drüber bügelt, ja. Und was er ist, und ich habe irgendwo bei mir daheim nämlich sogar einen alten Qualtinger Film gehabt, aber ich glaube, ich habe den Herborg dann nicht mehr zurückgekriegt, in den Filmen, die damals waren, so in diesen 60ern, ja, man kennt das auch in späterer Folge von den Peter Alexander Filmen, ja. Es wird relativ viel gesungen immer wieder zwischendrin. Und auch da ist es dieses, und da merkt man einfach die Geschichte der Kleinkunst auf der Bühne, im Wirtshaus, im Kaffeehaus, ja, dass da regelmäßig nachher so, fast, Arien ist das falsche Wort, aber so Kabarett-mäßig gesungen worden ist, ja. Und wir haben diesbezüglich ein kleines Video jetzt da, das spielt uns der Walter als unser Technikgenie ab, nämlich das Ganze heißt, wenn der Wiener einen Schaß lässt.
Ja, wir spielen gleich, sobald es losgeht.
Wird gespielt. Der Wald ist jetzt schlecht vorbereitet, muss ich auch nicht.
Das ist der Internetverbindung.
Wenn der Wiener an Schaß los, macht der Herrgott schönes Wetter und die Engel, die schnuppern dazu. Und der Petrus ruft, Wolken geht's, wischelt's erst später. Wenn der Wiener an Schaß los, gibt's Ruhe. Und der Herrgott da droben tut den Petrus erloben, wenn er das, was ich hört, so gut war's. Denn es gibt nix so Risches, so gemütliches, Fisches, wie der goldenen Werner Schaß. Denn es gibt nix so Risches, so gemütliches, Fisches, wie der goldenen Werner Schaß.
So, zur ersten Strophen. Würde ich sagen, ist das genug? Vielleicht können wir es dann als Outro uns irgendwie einbauen oder so.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Das waren einmal die zwei großen Größen aus der Beginnzeit des Kabarets. Was ich mich beim Recherchieren auch gefragt habe, ob man Hans Moser, wie man den einordnet. Hans Moser hat ja durchaus auch im Zweiten Weltkrieg eine Rolle gespielt. Dem wird ja oft nachgesagt, dass er sich ans Dritte Reich eben angebiedert hätte. Wenn man sich aber seinen Lebenslauf anschaut, dann sieht man, dass das eben nicht unbedingt der Fall ist, weil er war mit einer Jüdin verheiratet und hätte müssen sich von ihr scheiden lassen.
Okay.
Hat das aber immer abgelehnt und sie hat dann müssen sogar das Land verlassen. Er hat aber in Österreich weiter seine Kunst betreiben können, hat sie dann natürlich mit dem Umstand irgendwie arrangieren müssen. Aber ich finde trotzdem, dass das ein Fehler wäre, dass man sagt, er hat sich da irgendwie mit dem Dritten Reich irgendwie angefreundet. Gibt es aber sicher auch kritische Stimmen, die sagen, nein, es war komplett anders. Aber das ist eben das, was ich aus seiner Biografie so entnehmen kann. Mhm. Und er hat ja immer wieder sehr witzige Rollen übernommen, oft Rollen von kleinen Mann. Die
kennen eigentlich nur als Darsteller sehr witziger und solche Rollen, ja.
Genau,
und
also er hat immer den kleinen Mann gespielt, kommt mir vor. Also er hat glaube ich, noch, er hat nie, glaube ich, eine große eine Rolle übernommen, wo er irgendwie ein großbürgerlicher Mensch gewesen wäre und damit zu der Zeit das schon irgendwie so ein bisschen porträtiert, oder?
Ich würde ihn echt nicht als Kabarettisten bezeichnen, ich würde ihn als begnadeten Schauspieler und Comedian. Also das ist für mich etwas, was ich unter Comedy, unter die damalige Zeit als Komödie bezeichnen würde eigentlich. Eine Comedy ist eigentlich Komödie von damals, ja. Nicht als Kabarettisten, ja. Er hat wenig das Gesellschaftskritische gepflegt, ja, sondern war ein Schauspieler mit hohem Unterhaltungswert.
Okay.
Also, sag ich mal. Mhm. Ja.
Können wir so diskutieren. Dann passt die Aufteilung nicht ganz so, finde ich. Darf ich da kurz, obwohl ich gerade gesprochen habe, trotzdem nochmal kurz einwerfen was?
Ja, gerne.
Und zwar, Dorfer, Thüringer sind auf jeden Fall zusammen zu sehen am Anfang und auch die Andrea Händler. Und die müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, in einem Cluster betrachten.
Genau, ja. Und das ist das.
Weil die zusammen eben das Schlabberee gemacht haben.
Genau, ja.
Da ist, glaube ich, am bekanntesten bei uns in Österreich Schlabberee, ein Dompilz von links, ein Programm, das österreichische Bundesheer und wie man ins Bundesheer kommt und Stellung und Zivildienst und so weiter am besten porträtiert.
Genau, da war übrigens damals noch der Reinhard Nowak dabei.
Genau, Reinhard Nowak, der ist auch noch dabei gewesen, die vier. Andrea Händler ist, glaube ich, die einzige Frau, die wir in unserer Aufzählung haben. Fangen wir mit ihr gleich an, vielleicht.
Wenn du magst, gerne.
1964 in Wien geboren, Schauspielerin und Kabarettistin, hat eine Schauspielerausbildung gemacht, ist eine Steirerin, was auch sehr interessant ist.
Schon, wir sind halt
witzig. Sie ist geboren in Wien, ist aber in der Steiermark aufgewachsen, also würde ich sagen, sie ist eine Steirerin. Wir nehmen sie einfach auf, sozusagen. hat bei Atombild von links mitgespielt, hat beim Muttertag mitgespielt und so weiter. Also sie ist schon sehr bekannt. Wo war sie noch? Im Hinterholz 8 war sie, Bobbitz und so weiter. Also ist sehr bekannt. Auf jeden Fall Erwähnung wert.
Genau. Mhm. Wer noch in der Gruppe eben drin war, war der Roland Thüringer. Ist einer mit Abstand der bekanntesten österreichischen Kabarettisten und Schauspieler. War ursprünglich eben auch, also der Beginn sehr, sehr vieler Größen war Schlaveret. Es gibt aber noch andere, wie die Eva Bilic, was da dabei war. Ein Reinhard Novak werden wir heute nicht extra begutachten. Was bei ihm ist, er ist so der typische Wiener. Ja? Roland Thüringer verkörpert für mich den Urwiener. Ja? Neben dem aktuellen Landeshauptmann, ja, Michi Häupl, ja, der das auch sehr gut vonstatten gibt. Ja.
Ja.
Thüringer hat einfach so dieses, vielleicht tue ich ihn jetzt da Unrecht, aber der Wiener Prolet ist er. Ja. So typisch aus der Arbeiterschicht, ja, ich hau mir abends mein Bier rein, ich fahre ein fettes Auto, mir ist alles andere scheißegal und du geschissener Wichser, leg mir am Arsch. So diese Mentalität, ja, das versprüht er da ein bisschen. Und das ist das, was er auch in seinen Solo-Programmen gerne versprüht hat, weil er war von, ich glaube, 85 bis 93 oder 92 Jahre im Schlaberet in dieser Kabarettistengruppe dabei und hat dann eigentlich seit 94 immer wieder einzelne Programme gestartet aus dem Bereich seines Hobbys, sagen wir mal so. Ja. Warum? Es gibt die Benzinbruder-Show, ja, oder Regenerationsabend, ja, aus den 99er Jahren, das sind einfach so Dinge, ja, wo es hauptsächlich darum geht, jetzt da um den Motorsport, um das Auto und Geschichten, wie passiert jetzt da irgendein Unfall und wie spricht er drüber, also das ist einfach ein Traum, diesbezüglich zuzuhören, wenn man das mag.
Ich muss ja, vor allem, weil er das auch mit so einem Wiener Schmäh macht, also von der Aussprache und so, vom Dialekt her, macht das halt wirklich so typisch mit seinem Wiener Dialekt, ne?
Genau, ja. Und das ist das, warum er auch im Fernsehen nämlich so beliebt worden ist, noch netter. Wir haben immerhin 1,8 Millionen Wiener in Österreich, ja. Das stellen halt ein bisschen eine Mehrheit da, zumindest in den Minderheiten. Und darum hat er auch in sehr vielen Filmen mitgespielt, wo er auch sehr, sehr gut war, ja. Und da eben schon angesprochen, die MA2412-Serie, Muttertag, ja, oder auch der Kaisermühlenblues, was damals noch war. Und er hat versucht, ja, das ist für mich, glaube ich, auch wirklich, warum ich sagen muss, versucht, ein Kabarettprogramm jetzt darauf in das Fernsehen zu bringen, ja, in Form eines Filmes. Manchmal funktioniert es, ich glaube, Indien war ja genauso, ja, und Muttertag, aber Hinterholz 8 war eben so etwas, wo ich sagen muss, es war, glaube ich, nur ein mäßiger kommerzieller Erfolg für ihn. In der Neuzeit, oder willst du jetzt da was anderes einspringen?
Nein,
okay.
Du sprich nur weiter.
Gerne. Ich habe mir nur gedacht, ob wir jetzt da unter Umständen das später anschauen oder jetzt da?
Den Wutbürger, das haben wir, glaube ich, schon mal eingespielt gehabt.
Haben wir das schon mal eingespielt gehabt?
Ja.
Weiß ich nicht, dann lassen wir das fürs heute. Auf jeden Fall, wir verlinken wir mal drauf. Mhm. Ja. Und zwar in der Dorfers Donnerstag-Sendung, die es ja bis 2011 gab, im ORF, hatte er einen sehr denkwürdigen Auftritt mit seiner Rede zum Wutbürger.
Ich glaube, wir hängen das einfach am Schluss da irgendwie vielleicht zu.
Machen
wir das. Entweder wird es der Qualtinger oder der Thüringer, weil du Dings erwähnt hast, Kaisermühlenblues.
Mhm.
Da fällt mir
noch schnell was ein dazu, nehme ich jetzt einmal an.
Mhm.
Nämlich,
wer... Ich möchte jetzt natürlich nichts Falsches sagen.
Aha, wer wäre denn das Ganze?
Und zwar fällt mir da der Ernst Hinterberger ein.
Wie denn das?
Autor, ein Wiener Autor, Schriftsteller und Drehbuchautor. Der ist am bekanntesten geworden, der war nämlich dafür verantwortlich für Ein echter Wiener geht nicht unter. Der hat das geschrieben.
Mit dem Sackbauer.
Genau. Und er hat zusätzlich noch den Kaisermühlenblues gemacht und die Serie Trautmann gemacht. Ein sehr, sehr angenehmer, glaube ich, und intelligenter Mensch gewesen. Ist leider schon gestorben, 2012. Da hat es im ORF dann so einen Nachruf gegeben, wo ein Interview von ihm mit ihm war. Er hat sein Lebtag im Wiener Gemeindebau gewohnt, hat das Wiener Sein verkörpert aus meiner Sicht und hat deswegen auch die Serien und so weiter, die er geschrieben hat,
so gut machen können. Alltagsgeschichten quasi.
Genau, so richtig gut machen können.
Mhm.
auch dadurch, dass er viel Erfolg und so weiter gehabt hat, ist er immer in seinem 50 Quadratmeter Gemeindebau geblieben, zuerst mit der ersten Frau, dann mit der zweiten Frau, und war ein sehr genügsamer Mensch, mehr so in die Richtung buddhistisch und so. Auf jeden Fall, wenn man irgendwie dazu kommt, sollte man sich da ein bisschen informieren über den Ernst Hinterberger. Aber der ist mir jetzt nur gerade eingefallen, weil Kaisermühlen Plus gekommen ist oder gefallen ist. Auf jeden Fall eine sehr interessante Person aus dem Österreichischen. Vielleicht besprechen wir den einmal näher.
Genau. Übrigens, als kurzer Tipp, ja, weil mir das Wort Alltagsgeschichte nämlich gerade eingefallen ist, ja. Es hat nämlich von 85 bis 2006 ja eine österreichische Dokumentarserie gegeben über die Alltagsgeschichten Österreicher und Österreicherinnen, ja. Der hat nämlich Alltagsgeschichten geheißen. Der kann man sich entsprechend nachschauen und wird momentan auch jetzt da wieder als Klassiker im ORF ausgestrahlt, ja, im Jahr 2013. Und ja, wenn man sich das anschauen will, es gibt die ganze in der Mediathek oder auch auf DVD, ja, oder auch Ausschnitte auf YouTube. Manchmal schauen wir mir Österreicher zu sein, wenn ich mir das anschaue. Also das ist sensationell.
Also am meisten bleibt man da im Gedächtnis. In seiner Wiener Spelunken ein Typ mit seinem Hund, und der hat gesagt, sein Hund heißt Adolf, weil der mag keine Ausländer.
Ja, also ja, es ist traumhaft. Also da muss man sich teilweise am Schädel greifen. Aber das ist so typisch, ja, ein Einblick in die österreichische Seele ist das durchaus.
In die Wiener Seele eigentlich, oder?
Naja, sie schauen schon ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Ich meine, sagen wir, 70% davon spielt es in Wien ab, aber der Rest ein bisschen woanders. Aber es ist einfach ein Traum, ja. Mhm. Und jetzt, da glaube ich, ich habe das in der Vorschau gesehen, die Sendung, die jetzt dann ausgestrahlt wird demnächst, ist eine alte Sendung, ist über Österreicher im Urlaub, ja, in 9000 Kilometer entfernt in der Karibik, ja. Und allein die Vorschau, wo ich mir gedacht habe, weißer Sandstrand, die Palmen, ja. Der Blade liegt auf der Bahre quasi schon fast, muss ich sagen, ja, am Liegestuhl, ja. Eh schon knallrot, also das sagen ein Krebs, ja, wie ein Engländer eigentlich, ja. Die Mami mit dem Hut, ja, so leicht im Meer drinnen, mit der Ziehharmonika runter, dummter Musik, und sie ist, mei, ist das schön. Und ich dachte, Alte, was stimmt mit dir nicht? Hey, du bist in einem fremden Land auf Urlaub, genießt die dortige Kultur. Ich brauche im Ausland kein Wiener Schnitzel. Interessiert ja, mich nicht.
Brauchen einige. Ich habe mir ja sagen lassen, dass einige Leute oder eine Person in Griechenland Vogelsalat mit Kartoffeln und Kernöl bestellt hat. Aber es ist eine ganz andere Geschichte.
Okay, du schaust mich so komisch an.
Nein, ist egal. Nein, es warst nicht du, aber du kennst denjenigen.
Müssen wir nachher reden.
Jetzt, das haben wir gerade in Thüringen besprochen gehabt, glaube ich, gell? Von dem sind wir abgeschweift. Genau. Dann gehen wir weiter zum Novak, wollte ich noch was sagen.
Ja,
der René. Obwohl er in Österreich sehr, sehr, sehr bekannt ist, ist er eigentlich gebürtiger Münchner. Wollte ich nur kurz einwerfen, aber wie du schon gesagt hast, werden wir jetzt den noch nicht weiter drauf eingehen.
Nein, aber mit Abstand einer der sehr, sehr coolsten österreichischen Schauspieler.
Ja.
Wer kann einfach mit seiner Mimik und seiner Gestik einfach den komplett zerrissenen super spielen.
Ja. Und er kommt da im Schlaverei in der Dompelt von links extrem gut um.
Mhm.
Und der vierte im Bunde im Schlaverei er lebt noch.
Wie alle eigentlich, ja.
Ja, genau. Und zwar der Alfred Dorfer. Der Alfred Dorfer ist, glaube ich, auch in Wien geboren. Habe jetzt gar nicht nachgeschaut. Michi, vielleicht kannst du das dabei recherchieren. Ich erzähle ein bisschen weiter. Er hat Theaterwissenschaften und Germanistik an der Universität Wien studiert.
Wo er geboren worden ist.
Okay, sehr gut. und ist nach den ersten Erfolgen im Schlaverei 1984 zusammen mit Josef Hader 1989 gemeinsam im Kabarettprogramm Freizeitmesse aufgetreten. Zum Josef Hader kommen wir gleich als nächstes anschließend. Nur noch kurz zum Dorfer. Der hat Dorfers Donnerstag jetzt gerade in der aktuellen Zeit gehabt. Bis 2011, glaube ich, hast du gesagt.
2011, genau, hat das gegeben im ORF.
Mhm. Sehr, sehr politisch-kritisches Format mit sehr vielen anderen Kabarettisten. Der Gunkel war, glaube ich, dabei.
Der Gunkel, der Thüringer, der Dorfer, Hader. Also also Dorf eh, ja, aber alle haben es eigentlich immer wieder so Gastauftritte gehabt.
Novak,
ja.
Novak war dabei.
Stimmt, Novak, keine Erfolge, ja. Und da ist es einfach.
Nirvarani.
Man muss dazu sagen, da fast Donners Talk, ja, mit Talk, also wie das Gespräch ist, nicht der Donnerstag, aber es ist am Donnerstag ausgestrahlt worden, ja, für diejenigen, die das Ganze jetzt da nicht können. Und das war so ein kurzer Zeitraum von ein paar Jahren, so quasi die österreichische Kleinkunst ist dort präsentiert worden, ja, hat der ORF Platz eingeräumt für diese Kulturszene. Und da kommt auch, und wir hören sie auch später noch, Grissmann und Stermann haben dort entsprechend auch noch Auftritte gehabt, die sie bis heute, glaube ich, haben, oder?
Ja, willkommen in Österreich. Genau. Was noch interessant war bei Dorfers Donnerstag, das war Live-Format.
Stimmt, Live-Format. Also man hat wirklich also ins Publikum regelmäßig gehen können und das ist einige Male auch bei uns in Graz ausgestrahlt worden.
Im Orpheum jedes Mal,
glaube ich. Ja, genau. Und das Lustige ist, es gibt auch keine Kameramänner dort, ja, sondern vom Bühnenbild her ist, der Dorfer ist vorne auf der Bühne, ja, und laut der Kamera, also die Kamera hängt nur am Seil runter. Ja, und der Regisseur tut irgendwie so umschalten von Kamera auf Kamera. Es ist ganz witzig.
Ja, war ein sehr gutes Format. Aber wir haben es halt ziemlich ausgelutscht. Jede Woche ist, glaube ich, ein bisschen zu viel gewesen dafür.
Ja, man sieht es ja beispielsweise in Deutschland, die heißen der Wahnsinnige mit dem ungarischen Gebiss. Der, was die Wok-WM macht und so einen Schaßweger macht.
Stefan Raab.
Ja, genau, ja. Der macht es ja fast jeden Tag sein.
Ungarisches Gebiss.
Er ist eine Keramik, sein kommen aus Ungarn. Zumindest habe ich es gehört. Der macht es ja jeden Tag jetzt da schon. Gell? Und am Anfang habe ich den regelmäßig geschaut noch. Ja,
ja, früher war es einmal in der Woche.
Einmal in der Woche, ja. Und dann hat es geheißen, jetzt da, keine Ahnung, viermal die Woche oder fünfmal oder keine Ahnung. Und das ist einfach uninteressant.
Ja, es wird ein bisschen ausgelutscht dann.
Ja, es wird ausgelutscht, es wird zu viel. Und gute Schmähs sind nur mehr punktuell zu sehen und werden nicht zusammengefasst zu einer wirklichen Highlight-Sendung.
Aber weil du jetzt schon nach Deutschland wieder ausschweifst, dann schweife ich gleich mit.
Passt.
Wo es halt wirklich war, die Harald-Schmidt-Show. Solange sie noch in Sat.1 gelaufen ist, die ist jeden Tag gelaufen, glaube ich. Also unter der Woche jeden Tag. Bin ich mal ein, oder?
Weiß jetzt nicht. Ich recherchiere mal schnell.
Ja.
Reden wir weiter.
Aber die ist nicht fad geworden. Die ist absolut nicht fad geworden. Und vor allem haben sie das Format dort auch ständig umgestellt. Eine Folge war komplett auf Französisch. Und es war witzig, obwohl ich nichts verstanden habe, aber alleinig, wie sie die alle gegeben haben und so weiter. Ja, das zum Abschweifen. Zum Dorfer haben wir noch ein kurzes Video. Ich klicke da jetzt mal ganz, wie soll ich sagen? Ich habe es noch nicht gesehen vorher. Ich weiß jetzt nicht, was mit da erwartet. Das hat er mich eingetragen.
Übrigens, Harald Schmidt täglich von Dienstag bis Freitag.
Ja, genau. Also dreimal in der Woche.
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag.
Wie viel Finger also Freitag auch?
Ja.
Okay.
Vier.
Passt. Ich spüre jetzt einmal da das Video ein. Oder Audio-Dings vom Video.
Deswegen kennst du es ja nicht. Was so typisch ist.
Ich erkläre es kurz. Ja. Das Einzige, was wir aus der Wirtschaft an der Diktatur unelegant finden, ist das Verbot. Wir machen das eleganter. Wir züchten zum Beispiel Tomaten in Spanien auf einer Nährstofflösung. Und wenn diese völlig gleichen Tomaten reif sind, kommen die in unterschiedliche Kisten. Teuer, weniger teuer, billig. Und die ganz billigen, für die ganz dämlichen, kommen in eine spezielle Kiste, da steht drauf Bio. Also, die Unfreiheit entsteht bei uns nicht durchs Verbot, sondern durchs Angebot. Und irgendwann steht dann zyklisch in der Geschichte immer ein Träumerlein auf, meistens mit einem Bart und sagt Revolution. Und ich sage, ich bin dabei. Ich bin immer dabei, ganz egal, um was es geht. Weil liberal ist ja nur ein Fremdwort für haltungs- und charakterlos. Und eine gescheite Revolution braucht nur zwei Dinge. Einer, der sie bezahlt, das bin immer ich, und einen Idioten, einen Ideologie-Kasperl, der vorne steht an der Rampe. Und die werden meistens nicht sehr alt. Und dann verkaufe ich sogar T-Shirts mit ihrem Gesicht. Tschö. Wir sollten so machen wie damals bei der Mayflower. Sie erinnern sich? Der Auftrag der Mayflower hieß Westerweiterung. Das heißt hinfahren, alles umbringen, das funktioniert wirtschaftlich immer. Das haben wir bei der Osterweiterung einfach versäumt.
Okay. Ja, das mit dem Liberalen, das ist jetzt der Ausschnitt aus der ARD gewesen. Und das tut, glaube ich, in Deutschland ziemlich weh. weil tut ja die FDP.
Die liberale Partei. Genau. Die, was wir in Österreich ja leider nicht wirklich haben momentan.
Ja, wie aber er gerade gesagt bald. Hat. Ja. Ja, das werden wir sehen. Nein, 27. Mai, sage ich, September.
September wählt man bei uns.
Ja, ist glaube ich der Entscheidungstag dann. Dorfer hätten wir, damit hätten wir die Schlawerei-Gruppe
als solches durchaus abgehandelt, ja. Und weil wir eigentlich eh schon beim Kollegen Dorfer waren, ja, er hat mit dem Herrn Josef Hader relativ viel gemeinsam gemacht, ja. Das bringt ihm eben zum Josef Hader, zum nächsten nämlich schon. Und der Hader ist einer der wohl populärsten Kabarettisten in Österreich. Und man muss dazu sagen, zu einem von seinen Kabarettstücke irgendwie nur ansatzweise Akkorden zu bekommen, ja, ist quasi unmöglich, ja. Ich habe im April Akkorden gekauft, damit ich im November gehen kann, ja. Und da habe ich schon nicht die beste Sektion mehr gekriegt. Also, er ist sehr, sehr populär. Wo kommt er eigentlich her? Er ist von seiner Ausbildung her jetzt da so Stiftsgymnasium Melkisa gegangen, ja. Hat aber nie jetzt da, naja, er hat schon studiert, ja, also Germanistik und Geschichte. Hat es begonnen. Meines Wissens hat er es nicht fertig gemacht, wie so viele andere auch. Kann ihm jetzt da aber etwas den Hund antun. Er ist auf jeden Fall sehr verantwortlich als Hauptdarsteller und als Drehbuchautor für die größten österreichischen Filmproduktionen im Kabarettbereich, würde ich jetzt einmal sagen, nämlich Indien und vor allem für die ganzen Wolf-Haas-Verfilmungen wie Komm süßer Tod, Silenzium und der Knochenmann. Wolf Haas ist ein österreichischer Buchautor, der sehr unterhaltsame Romane schreibt und die einfach immer ein bisschen so schräg drauf sind. Ja. Und dieses schräg drauf, das bringt der Hader so gut um in den Filmen, dass das, ja, ich würde mal sagen, ein Traum ist zum Anschauen und man kann es jedem nur empfehlen. Von seinen Soloprogrammen her ist er auch schon seit den 80er Jahren am Weg und das erfolgreichste Kabarettprogramm Österreichs hat er gehabt mit Privat und das waren 500.000 Zuseher, die was sie diesbezüglich besucht haben. Also da merkt man jetzt auch schon, wie populär das er ist.
Das hat mich immer leid an, dass ich da noch zu jung war dafür. Privat und Hader im Keller sind traumhafte Kabarettstücke. Bei Privat ist, glaube ich, das mit dem Storscheißerkorl und so weiter, dass sie wirklich über das ganze Stück hinwegzieht. Wie heißt das aktuellste Programm?
Das aktuellste und das sicher demnächst ist Hader spielt Hader. Ja.
Genau, das habe ich live gesehen.
Man muss dazu sagen, ja, das ist eigentlich ein Programm, das hat er 97 schon mal gespielt, ja, und nur neu aufgerollt, weil inzwischen hat er nämlich, und da habe ich ihn auch schon mal gesehen, Hader muss weg, ja.
Ah, Hader muss weg, habe ich gesehen. So, nicht Hader spielt Hader, okay. Hader muss weg, habe ich gesehen. Ja. Und Hader muss weg, das war ein ziemlich eigenartige Erfahrung.
Das war nämlich mit der Pistole noch auf der Bühne, nämlich um rein, ja, genau. Und solche Sachen, ja. Genau. Generell, er hat relativ wenige Requisiten auf der Bühne, der Hader, ja. Also bei Hader muss weg, er hat, glaube ich, einen Stuhl gehabt. Und ich glaube, das war es fast in etwa, ja. Dann sein Trenchcoat drüber, ein bisschen verschmiert hat er ausgeschaut, weil er aus einem Unfall quasi gekommen ist oder so ähnlich. Dann an so einem Plastikrevolver. Was man taucht an ihm, er scheißt einfach auf diverse Konventionen, ja. Dort, wo ich ihn gesehen habe, war Rauchverbot. Und in der Pause, im Kabarettstück, hat er einen ersten oder zweiten Akt in der Regel. Und er sitzt dort einfach auf der Bühne, holt sein kleines Mini-Piano-Führer, ja, spielt auf den gemütlich was und raucht sich eine an, obwohl öffentlicher Raum Rauchverbot ist. Was ihm einfach wurscht ist.
Ja. Ja, aber das Programm, das war sehr, sehr eigenartig. Ich habe nicht genau gewusst, was ich damit anfangen soll, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, auf jeden Fall, jetzt da haben wir dann eine kurze Einspielung nämlich vom Herrn Hader, ja.
Okay.
Und zwar, das macht uns der Walter, macht uns wieder den DJ VJ, und zwar aus Hader spielt Hader und der Titel ist Der Wiener.
Und wir warten gleich auf die, dass es losgeht.
Ich sage Ihnen ganz offen, ich war ein bisschen verärgert, weil das ist ja, das ist keine Hilfeleistung, wie ich sie mir erwarte. Ich habe dann ganz kühl gesagt, habe ich gesagt, Sie sind Wiener. Er sagt, na sicher, das hört man. Sag ich, nein, das sieht man. Sag ich, wieso? Sie haben dieses Gesicht, was für Gesicht, sag ich, ja, dieses Wiener Gesicht, jetzt besonders, was heißt das? Naja, so wie Sie schauen, wie schaue ich, wie ein Wiener. Sag ich, na, jetzt stellen Sie da nicht so an, sag ich, dieses normale Wiener Gesicht, das weiß doch jeder, diese teigige, ausgefressene,
Müllaupappen, dieses Gefries wie ein Flächen und mittendrin diese kalten, wasserigen, letztendlich tschechischen Schweinshauen. Und diese völlig, völlig unangestrengte Unfreundlichkeit, wo jeder Mensch, der von woanders herkommt, unglaublich viel Energie investieren müsste, um so unfreundlich reinzuschauen. Das ist der Grundausdruck, dieses eingeschriebene Wiener, na, gibt's nicht, war noch nicht, haben wir nicht, fangen wir uns auch nicht an.
Sehr guter, sehr gutes, sehr guter Ausschnitt.
Ja, da sieht man also, die Performance liefert er eigentlich ja, 1,5 Stunden lang auf der Bühne ab.
Mhm. Sehr, sehr super. Andreas Wittersek ist der Nächste. Also, da haben wir keinen Vornamen dazu geschrieben. Hast du aber trotzdem Andreas. Wahrscheinlich ein Wiener.
Aus Wien Favoriten sogar.
Mhm. Haben wir letztens erst darüber gesprochen, oder? Vor 2 Folgen.
Vor 2 Folgen wird das gewesen sein? Oder war das sogar ja, schon vor 3 Folgen mit 16er Blech?
Nein. So, das ist Blödsinn. Nein, wo wir gesagt haben, die Stadt mit der höchsten Lebensqualität. Ich glaube, das war 007.
Genau, also 10. Bezirk ist Favorit.
Hat 1974 Theaterwissenschaften und Germanistik studiert. Schau, die ganzen Kabarettisten sind Germanisten, ha?
Ja.
Ja,
sehr interessant. Also man muss ja mit der Sprache umgehen können.
Ja, sehr cool. 78 bis 80 hat er die Theaterschule von Jacques Lecoq in Paris. Ich bin überrascht, wie gut die Französisch nachahmen kann. Wird wahrscheinlich überhaupt nicht passen, aber ich sage es jetzt halt einmal so.
Ja.
Und seit 1981 gearbeitet als Kabarettist, Schauspieler und Regisseur. Hast du da noch irgendwelche tieferen Einsichten? Ich habe jetzt Wittersek nicht so am Schirm.
Naja, bei der Regie, er macht sehr viel auf Kunstbühnen. Ja, auf ein kleines Theater Salzburg zum Beispiel, der Widerspenstige Zähmung, das ist eine William Shakespeare-Partie zum Beispiel, oder von Johann Nestroy 2001 bei uns im Schauspielhaus Graz, der alte Mann mit der jungen Frau. Also er kommt eher aus dieser Szene, das merkt man aufgrund seiner Kabarese, ehrlich gesagt. Er hat dieses ja, Bühnenschauspieler, ja, Gehabe, also Gehabe im positiven Sinne jetzt da, bringt er so lebhaft bringt er das auf der Bühne.
Ja, Gehabe ist immer ein schwieriges Wort, aber
wie kann man das sonst umschreiben? Ich weiß es dann
nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe eine Schulfreundin von mir nach einigen Jahren wieder getroffen und sie hat einfach die gleichen Gesichtsausdrücke gemacht, das gleiche Lächeln und alles. Und ich habe gesagt, du hast da, und voller Freude habe ich gesagt, du hast noch das gleiche Gehabe wie früher. Und das hätte ich nicht sagen sollen, glaube ich, nach dem Gesichtsausdruck, den ich geerntet habe. Aber es war gar nicht bes gemeint oder so. Aber es,
okay. Ja. Nein,
also,
okay.
Also Gehabe ist ein schwieriges Wort anscheinend.
Ja, aber auch er hat beispielsweise, der Andreas Wittersek bei immer 24/12 mitgespielt, ja. Tatort hat er 2013 Gerichtsmediziner gespielt, ja, also von daher. Und wenn man sich anschaut, ja, Theater ist nur Auswahl. Im Schauspielbereich ist er seit 87 bis 2012 durchgehend jedes Jahr oder jedes zweite Jahr irgendwo auf der Bühne in irgendeinem Stück vom Johann Strauss, George Orwell, Nestroy etc. Also, ja, er kommt einfach aus dieser Ecke.
Ja, da sehr viel Kabarettprogramme, aber er ist jetzt nicht auf meinem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich habe live auch noch nie gesehen, ja. Muss ja, also ja. Haben wir dazu irgendwas noch?
Ja, wir haben da glaube ich ein Video, wieder ein Risky Click.
Ein Risky Click ist das nicht, ja. Es funktioniert hier wunderbar, aber.
Es geht schon los. Verkehrskontrolle.
Wenn Sie heute mit dem Auto unterwegs sind und vorhaben noch etwas zu trinken, möchte ich Ihnen davon abraten. Nur damit ich es gesagt habe, dass es nicht heißt, ihr gesagt, so oft sicher. Es gibt hier immer sehr viele Kontrollen und zumindest sollten Sie 4 Wörter noch aussprechen können. Eishockey, Kanufahren,
doch, das kenne ich.
Schlange und Video schauen. Dann kommen Sie vielleicht durch bei so einer Kontrolle. Nicht? Weil der hält sich auf und sagt, alles in Ordnung, Eishockey. Ich sage, Entschuldigung, können Sie überhaupt noch fahren? Kanufahren. Wie lange haben Sie schon einen Führerschein? Schlange? Naja, fahren Sie weiter. Video schauen! Aber Was ist mit?
Ja, der Wintersieg. Ja. Er kann halt schon auch was, so ist es ja, nicht. Ja. Beim Video, vielleicht sollte man sich das noch anschauen, ja, die Mimik, ja, die er noch auf der Bühne bringt, ja, wenn er im Sofanen spielt, ja, es gefällt mir sehr gut.
Ja. Vielleicht sollte ich schauen, dass ich ihn mehr auf dem Schirm kriege. Eine ganz große Größe im Kabarett, Lukas Resetaritz ist unser nächster Kabarettist, den wir vorstellen wollen.
Ist es nämlich das Lustige, ja. Das ist mir eigentlich jetzt der erste richtig durchs Hirn gegangen. Die meisten Kabarettisten, über die wir jetzt da sprechen, kommen irgendwie aus dem Großraum Wien. Das heißt, wir nehmen Wien, einen Zirkel, 100 Kilometer und fahren einmal. Ja. Wundert mich jetzt da eigentlich, aber das meiste kommt eben von dort. Er selber ist Burgenland-Kroate, ja, und kommt aus, das Kaff heißt Stinaz. Ja. Stinaz habe ich jetzt irgendwie im Hintergedanke mit, ich weiß es jetzt nicht, was auf irgendeinem Lied drinnen. Der Walter weiß das vielleicht.
Ja, vom Dings bis Stinaz, SDS.
Ein SDS-Lied war das, gell?
Fürstenfeld.
War das Fürstenfeld?
Ich glaube Fürstenfeld, ja.
Okay, wir glauben halt, dass es von der Musikgruppe STS ist, Fürstenfeld, ja. STS steht für Schivkovic, Dimischl, Steinbecker, aber Steinecker und Schivkovic umtauscht, ja. Österreichische Musikgruppe, das Austropop mit einem leichten Einschlag zur volkstümlichen, ganz leicht, ja. Sehr empfehlenswert, gibt sicher genug Audiomitschnitte auf YouTube. Nichtsdestotrotz, der Resetaritz maturierte im 65er Jahr schon in Wien und studierte Psychologie und Philosophie. Ja.
Einmal kein
Germanist, gell?
Genau, ja.
Er ist bekannt geworden, 75, mit der Kabarettgruppe Kaif und 77 das größte Erfolg, was sie damals gehabt haben, war Rechts, Mitte, Links als erstes Programm. Und den ersten Film hat er gedreht im Jahr 1978 mit Leib und Seele.
Und ist auch schon sehr lang unterwegs sozusagen. Einer, der beim Beginn schon mit dabei war offenbar.
Ja, hat er sehr viele Auszeichnungen mittlerweile vom die Goldene Romy hat er mal gekriegt und alles drum und dran. Nestroyer-Ring. Filmografisch ist er natürlich auch dabei. Nona Nette, er war auch im Muttertag zu sehen. Ja, hat aber auch Qualting aus Wien war er zu sehen. Hinterholz 8. Und Kottan ermittelt, also diese Kottan-Serien, die es damals
gegeben hat. Da hat er ein paar Mal den Kommissar gespielt,
genau.
In ein paar Folgen.
Also über das ist er eigentlich filmisch ziemlich bekannt worden.
Und er ist ein sehr, sehr intelligenter und guter Kabarettist. Und da haben wir natürlich auch wieder ein Video, das ist jetzt nicht so ein Riff geklickt, den habe sogar ich gebracht. Vielleicht geht es irgendwo.
Na, los. Ich werde da ein Kredel reinmachen. Ich schaue, dass ich fit bleibe, wenn ich das erlebe, dass ich mich noch halbwegs wehren kann. Und ich habe da vorgesorgt. Bitte achten Sie. Mit dem Alter ist es so: Das Alter kommt und geht aber dann nie wieder weg. Das ist das Problem. Daher soll man rechtzeitig vorsorgen, solange man noch bei Kräften ist und solange man noch rüstig ist, soll man sich ausstatten. Weil schauen Sie, ich lasse mich nicht in diesen Konflikt hineintreiben mit den Jungen. Nein, ich will den Jungen nichts wegnehmen, im Gegenteil, ich will ihnen was geben und ich möchte ihnen auch nicht zur Last fallen. Daher muss ich rechtzeitig, solange ich noch kann, vorsorgen, damit ich denen nicht zur Last falle. Muss man mit Utensilien mich ausstatten, absichern und da habe ich einiges mir jetzt schon begonnen zu besorgen. Ja, beim Edusho habe ich sehr viel gekauft. Weil die haben so eine Aktion gehabt, früher im Winter, so wärmer. Pulswärmer, Ellbogenwärmer, Schulterwärmer, Hüftwärmer, Kniewärmer, Knöchelwärmer. Haben wir alle wärmer gekauft. Mir sind noch ein bisschen zu warm. So habe ich es in den Kartons drin lassen, im Keller gestapelt. Bevor sie meine Frau scheiden lassen, habe ich mich jetzt sperren lassen bei Meduscho. Aber wenn ich was brauche, stehe ich mich schon hin mit der Sonnenbrille von eingegangen. Wenn einer einige werden, immer wieder ein Bugelkratzer 10 Euro stecken. Ich habe außerdem was viel Besseres entdeckt. Ich habe einen Senioren-Versandkatalog entdeckt. So dick. Die tollsten Sachen sind da drin, die ich noch nicht brauche, aber ich werde sie brauchen. Muss ich mir prophylaktisch einkaufen. Tolle Sachen. Alles 4 bis 5 Mal so teuer als im normalen Handel. Aber es ist auch richtig so. Die sollen ja das Gerstl nicht mitnehmen in die Gruft. Die sollen sie ja unter die Leute bringen. Soll ja was weitergehen. Da habe ich mir tolle Sachen gekauft. Unter anderem diesen Sicherheits-Seniorenstock, der ganz einfach aussieht, aber sehr viel kann. Ich brauche ihn ja jetzt noch nicht. Also ich kann ihn zusammenklappen, habe ihn im Brusttaschel drinnen. Und wie das Knie wegbricht, bin ich schon wieder heute. Bin ich schon wieder auf der sicheren Seite, wie man sagt.
und der hat ganz tolle Features, wie Sie auch gleich sehen werden. Da haben wir hier vorne zum Beispiel diese Beleuchtung hier. Tun Sie ja, bitte nicht direkt reinschauen. Brechen wir es da jetzt dann ab, gell?
Was man da sehr gut gesehen hat, in dem kurzen Ausschnitt, in den 2-3 Minuten, was das jetzt war, Resetaritz hat da Altersvorsorge besprochen, als Thema besprochen und hat, was das vom Gesellschaftskritischen her so gut sichtbar macht, er hat einfach in so Halbsätzen immer wieder extrem gesellschaftskritisch agiert. Zum einen, die Leute sollen das Gerstl, also das Geld, nicht mit ins Grab nehmen, sondern schauen wir, dass wir es ihnen auserziehen mögen. Und solche Sachen, also sehr, sehr, sehr gesellschaftskritisch in dem kurzen Ausschnitt. Und da merkt man eben, wie gut er als Kabarettist da in dem Sinn ist. Und deswegen gefällt mir der Ausschnitt sehr gut und habe den dann auch gewählt.
Sehr gut. Wenn wir schon bei den Web-Ausländern sind, ja, beim Burgenland Kroaten, ja, Resetaritz, natürlich auch, es gibt Kabarettisten mit Migrationshintergrund in Österreich.
Mhm. Und zwar kommen wir da so, glaube ich, unseren Lieblingskabarettisten, würde ich fast sagen.
Ja.
Michael Niewarani, dessen Vater Perser ist und dessen Mutter Wienerin ist, deswegen auch der Migrationshintergrund. Geboren ist er in Wien, wiederum, glaube ich, gell?
Ja.
Es macht so den Anschein, als wenn es in rund um Österreich keine Kabarettisten gibt, aber das ist natürlich nicht der Fall. In der Steiermark haben wir einen sehr bekannten Kabarettisten, von dem wir den Namen jetzt natürlich nicht
einfallen. Und ich weiß nicht, wen du meinst.
Sehr bekannt.
Ah, eh.
Es liegt mir auf der Zunge tatsächlich.
Ein steirischer Kabarettist.
Ja, genau. Und am Burgenländer gibt es auch, ja, ist egal. Jedenfalls gehen wir weiter. Niewarani ist aktuell, glaube ich, der Leiter vom Kabarett Simple. Hat das 1993 übernommen, glaube ich. Ja, tatsächlich, 1993 übernommen. 1989 das erste Mal dort aufgetreten. Ist vor allem durch seine Auftritte mit Viktor Gernot zusammen bekannt. Und sein letztes Programm, Enzyklopädie Niewaranica.
Der ist schon sehr altes Programm. Also ja. Läuft schon seit einigen Jahren jetzt da. Das habe ich, glaube ich, sogar mal live gesehen und ich habe es auf DVD daheim. Mit Viktor Gernot ist es nämlich so lustiger, die zwei ergänzen sich so. Der Viktor Gernot, ich mag ihn jetzt nicht so gern mit seinen Solo-Programmen. Ja, mir kommt da ein bisschen steif und komisch schon mal. Aber er spielt einen super Gegenpart zum Niewarani und zu zweit sind sie einfach wirklich ein Traum.
Ja, auf jeden
und
Fall.
Und im Kabarett Simple machen sie auch zwischendurch immer so Stehgreifpartien nämlich. Ja. Das ist super.
Niewarani kann man sehr gut, obwohl er kritisch über Facebook gesprochen hat, in der Enzyklopädie Niewaranica, auf Facebook beobachten. Der arbeitet gerade mit einer bayerischen Kabarettistin zusammen an einem neuen Programm. Mhm. Bin ich schon sehr gespannt, was da rauskommt. Die posten immer wieder kurze Videos, wo sie sich unterwegs irgendwie im Auto zum Beispiel unterhalten oder so. Und das lässt schon sehr viel erhoffen von dem, was dann im Endeffekt rauskommen wird. Ich hoffe, dass das sehr gut wird und dass das bald gibt. Weiß nicht, ich habe nicht rausgefunden, ob das irgendwie geplant ist. Wahrscheinlich steht es irgendwo, aber ich kann es jetzt nicht sagen. Ja, haben wir noch was zum... Also er parodiert immer sehr oft selber, dass er Perser ist. Oder genau, dass er also persischer Abstammung zum Teil ist.
Ja, also dieses, also er macht dann immer wieder sehr so Wort wie so dieses, also ich kann mit Arabisch nichts anfangen, ja, oder mit Persisch oder wie auch immer, ja, von den Sprachen her, ja. Und er baut das halt immer irgendwie so super ein und redet dann über die Kaffer, das ist alles Kaffer, ja, ich bin ja auch Kaffer, ja. Und so, er spielt es halt nicht mehr so auf, ja. Also ich glaube ja, dass er Blutdrucktabletten braucht, der Mensch, ja, weil wenn ich auf seiner Bühne schaue, dann der pusht sie ja richtig hoch regelmäßig, ja. Und es ist einfach, er ist grenzgenial lustig, ja. Und ich glaube dafür ziehen wir uns dann am besten jetzt da gleich mal ein kurzes Video ein.
Ja, schauen wir gleich.
Der Walter nämlich früher drucken tat, da hat man rechtzeitig abspülen können.
Jetzt du nicht.
So, es ist ein sehr menschliches Thema. Ich glaube, wir können ganz normal drüber reden. Folgende Situation, die für einen Mann wirklich eine verzweifelte Situation ist. Wenn Sie es bitte kurz vorstellen, Oralverkehr. Wenn ein Mann an einer Frau Oralverkehr, wie soll ich sagen, vornimmt. Haben wir es alle?
Ja!
Ich hatte die schon drei, ich glaube, die hat Persisch gekriegt. Und wenn dieser Mann dann mittendrin in der großen Ekstase, in der Leidenschaft, plötzlich merkt,
dass ihn hinten am Gaumen ein Schamhaar kitzelt. Was machst du? Nein, sorry, wie reagiert man da richtig? Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie das ist, aber es ist... Man kann nicht drüber hinweggehen, weil du kriegst einen ganz roten Schädel. Die Tränen rennen. Jetzt kannst du aber auch nicht mittendrin einfach... Geschleite. Kommt nicht in Frage, das würde ja sofort... Das wäre ja zutiefst beleidigend, ja? Das heißt, Variante 1 wäre, dass man irgendwie versucht, ins Badezimmer zu kommen, um das Schamhaar loszuwerden, ja? Dass man also Variante 1 mittendrin aufhört und sagt... Du, Schatze?
Ich weiß nicht, wie das sonst...
Und sie denkt sich, wo ist das Problem? Was hat er... Das gibt's ja nicht.
Du, Schatzi, ich geh kurz ins Badezimmer mit duschen, ich komm gleich wieder.
Und dann wird das immer peinlicher. Es wird immer peinlicher, weil dann hört die Geliebte, derweilen sie wartet, wie man da im Badezimmer so...
Hier bitte! Ja, auf geht's.
Gerhard, das kriegst du nicht gleich raus, das ist ja... Genierst du dich?
Ja,
ja, er geniert sich.
Passt, damit können wir das auch abbrechen. Das ist ein kurzer Ausschnitt gewesen aus... wie hat das Programm geheißen? Gefühlsecht. Mit Viktor Gernot. Wenn man sich das Video anschaut, Viktor Gernot trat sich da eben weg vom Publikum, sitzt auf so einem Sessel mit dem Rücken zum Publikum, weil ihm die Geschichte immer ein bisschen peinlich ist und er damit nichts zu tun haben will. Also es ist wirklich sehr genial. Der nächste, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Das ist jetzt die Michis Aufgabe, den vorzustellen. <weil ich.
lacht> Genau deswegen rede ich nämlich über ihn, ja. Ich habe ihn live selber noch nie gesehen, aber ich finde ihn sehr, sehr sensationell, ja. Und zwar, das ist der Günther Pahl, alias Gunkel. Und der geneigte Österreicher kennt ihn bereits aus Dorf aus Donnerstag, weil er dort einen Professor Pahl, nämlich vertritt als Experte für eh alles und immer wieder eine Antwort auf alles hat. Günter Pahl gilt als der Philosoph der österreichischen und heimischen Kleinkunst. Er hat jetzt da angefangen, aus Wien, ja, kommend, ja, 68, mit der Loretta hat er sogar einen Top-10-Hit in der österreichischen Charts gehabt, also kommt ein bisschen aus der Musikergegend, kann auch wunderbar diverseste Musikinstrumente wie Saxophon oder E-Bass spielen, ja, das macht er dann auf seinen Cabarets nämlich teilweise selbst auch, ja, hat er meistens immer irgendwie so ein bisschen so eine kleine Band im Hintergrund, das sind meistens so eine alten Tattis mit grauen Bord, ja, finde ich ganz witzig, ja.
Sissi top.
Ja, hat, weil wir schon erwähnt haben, zum österreichischen Film Muttertag auch den Soundtrack diesbezüglich geschrieben und er ist von seiner Art und Weise, wie er redet und kommuniziert, er bildet extrem lange Sätze manchmal, wo Fachausdrücke, so literarischer Natur drinnen sind oder so irgendwie, wo man oft schwer tut, dass ich folgen kann, ja. Das sehen wir dann mal kurz im Video. Er hat, ja, es war ein bisschen philosophisch angehaucht, ist das Ganze von ihm.
Mhm. Sollen wir das Video abspielen?
Schlecht war nicht.
Ja, du hast nicht gefuchtelt. Ich war
also, Entschuldigung, auf dein, ich fuchtel ja, eh nicht.
Vorher hast du gesagt, vorher, ich muss aufs Fuchteln warten.
Bei gemacht ist mir auf der anderen Seite sehr schnell beim intelligenten Design. Gemacht. Das Intelligent Design, das ist ja auch sowas. Da hat sich die Kirche beim Rückzugsgefecht noch einmal grandios verstolpert und jetzt wollen auch noch Haltungsnoten für die argumentative Brezen, ist der Kriegsname. Da haben die jahrhundertelang behauptet, so wie es in der Bibel steht, war es. Nämlich genau so. Und wer etwas anderes behauptet, bekommt eine Lebendfeuerbestattung. So. Und dann wurde anderes nicht nur behauptet, sondern auch belegt. Und es wäre jetzt kirchlicherseits eigentlich an der Zeit gewesen, dass man zugibt, dass das, was man da so lang erzählt hat, so, also eigentlich irgendwie genau genommen sogar gar nicht stimmt. Aber nein, auf einmal probiert die Kirche das System, das den Wortlaut der Bibel, der jahrhundertelang bei Todesstrafe verbindlich war, das System, das diesen Wortlaut widerlegt hat, probieren die auf einmal als Muttersystem zu ummanteln. Ganz dünn. Die Komplexität der Natur ist ohne einen Schöpfer nicht denkbar. Ja, da muss man halt ein bisschen nachdenken. Das ist intelligentes Design. Bei dem, wie groß ein menschlicher Körper ist und wie viel Platz drauf ist, ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass uns die Zähne im Mund wachsen und nicht zum Beispiel am Knie. Und bei dem, wie viele Menschen es gibt, ist es noch viel, viel unwahrscheinlicher, dass ich meine Zähne im Mund habe und nicht die von zum Beispiel einem Chinesen. Das ist ein Viertel der Menschheit. Das wäre viel wahrscheinlicher, dass ich die Zähne von irgendeinem Chinesen im Mund habe, als ausgerechnet gerade meine. Und dass der Mund dann auch noch ausgerechnet da sitzt, wo die Speiseröhre ihr oberes Ende hat. Sapperlot, das hat der liebe Gott aber sehr intelligent eingerichtet, dass wir uns nicht für jeden Leberkäse einen künstlichen Darmeingang schnitzen müssen. Ich meine, wie viele Generationen wird eine Gattung hervorbringen, die nichts essen kann? Und wie überraschend ist es, dass es nur Lebewesen gibt, die Eigenschaften haben, die ihren Fortbestand gewährleisten?
Passt. Ja, das war der Gunkel zum Thema Intelligent Design mit ein bisschen Kirchenkritik. Mhm.
Ja, nicht meins. So, jetzt kommen wir zum Duo
Infernal.
Duo Infernal. Und zwar, das wird den meisten sicher geläufig sein, Stermann und Grissemann.
Genau.
Stermann und Grissemann sind ein deutsch-österreichisches Satiriker-Duo, besteht aus Dirk Stermann, der deutsche Anteil von den beiden ist, und aus Christoph Grissemann, der den österreichischen Anteil übernimmt. Sind beide seit 1991 gemeinsam in der ORF-Radiosendung Salon Helga, zuerst auf Ö3, dann auf FM4 zu hören. Ich weiß nicht, gibt es das noch?
Nein, meines Wissens nicht.
Okay. Kann man auf jeden Fall nachhören, glaube ich, die Sendungen. Das gibt es im Internet überall. Es gibt im Internet so Seiten, wo man solche Sachen runterladen kann. Seit 1997 haben es verschiedene Fernsehsendungen im ORF gehabt, immer wieder. Sweet 16, Blecherer Blume. Sie waren im deutschen Hörfunk zwischen 98 und 2011 jeden Sonntag auf Radio 1 zu hören mit Show Royale. Und seit dem 31. Mai 2007 haben sie im ORF am Donnerstag in der Nacht die Sendung Willkommen Österreich.
Ja, das ist so richtig.
Genau.
Stermann und Grissemann, sie machen beide auch Einzelprogramme noch, sind sie immer wieder zu sehen und zu hören, in den unterschiedlichsten Shows. Dirk Stermann, warte mal, wer ist das schon mal der Österreicher von den zwei?
Grissemann.
Der Grissemann, ja. Die Grissemann und Stermann, ich meine, wir müssen es enden mit dem gleichen Namen. Mit dem Mann hinten, das verwirrt mich jedes Mal. Kennt man in Deutschland unter anderem aus Werbeeinschaltungen für irgendeinen Mobilfunkbetreiber, wie er umschreit. Und er ist auch der Schreihals von den Zwan, ja. Also es gibt einen, ja, der Stermann, der ist der ruhigere, ja, der macht das sachlichere, ja, und der ist ein bisschen unten eine stichelnde, ja.
Was der Österreicher gern tut?
Nein, eben nicht, weil der Dirk Stermann ist der Biefke. Und der Grissemann, ja, ist eigentlich der.
Ach so, meinst du, okay.
Ja, und der Grissemann ist eigentlich der fährt halt mit dem Arsch ins Gesicht, ja, wenn es sein
so
muss.
So wie es
ja
der Österreicher gern tut.
Genau, so ist es jetzt da richtig, ja. Und also, je nachdem, wie man es braucht, machen wir es halt, gell, wie wir es von Walter gerade gemerkt haben, ja.
Ja, es passt schon so.
das ist das. Und sie sind ein bisschen extrem provokant teilweise, ja, muss man auch sagen. Also, sie schießen manchmal weit über die Ziellinie hinaus mit ihrer Art und Weise, wie sie sind gegenüber Kollegen, Politikern, Personen des öffentlichen Lebens. Also, es ist nicht, ja. Also, ich habe es einmal live gesehen, ja. Und das war, glaube ich, eher das Programm, genau, die Deutsche Kochshow hat das Programm geheißen, ja. Habe ich in Graz im Orfeum gesehen. Und am Ende haben sie, ein bisschen selbsttätig gesagt, sie haben auch ein Buch, ja. Das gibt es ja jetzt dazu kaufen. Wer will, ja, kann rauskommen mit Signierung, ja. Wer kommt jetzt da hinaus, ja? Natürlich, das ganze auf Ferien ist voll mit, ich habe keine Ahnung wie viel Leute. Und irgendeiner geht dann das erste raus und traut sich mal bis dann die nächsten Folgen. Ja. Und es war ein sehr starker, korpulenter Mensch. Ja. Und sie sagen, ah, Österreichs größter und einziger Sumo-Ringer kommt. Weil ich gedacht habe, boah, ihr zwei Wichser, was stimmt denn mit euch nicht? Ja. Da traut sich endlich einer aus, sie jetzt da. Ja. Und weil ich gedacht habe, das ist jetzt da nicht nett, ja, über einen Zuseher so drüber zu bügeln. Ja. Also, sie schaffen es echt wieder, dass sie einfach diverse Linien überschreiten. Und dafür sind sie bekannt, verschrien und auch gefürchtet, so jetzt einmal.
Ja, Grissemann betrinkt sie ja laufend auf der Bühne, glaube ich, oder? Zumindest ja. Bei Willkommen Österreich ist das ein, zweimal vorkommen, würde ich meinen. Und was ich mir so sagen habe lassen bei gemeinsamen Programmen, gibt es da oft ein bisschen Exzesse. Mhm. Also nichtsdestotrotz sind sie trotzdem dadurch, dass sie sich nichts scheißen, vor allem in Willkommen Österreich, sehr interessant anzusehen.
Willkommen Österreich ist ganz nett. Es hat Willkommen Österreich im ORF schon mal gegeben, ja. Nämlich als Sendung so zwischen 19 Uhr sowas in etwas, ja. Oder 18 Uhr irgend sowas, ja. Wo einfach normal, also war 0815 ORF-Partie, ja, wo, keine Ahnung, Alltagsgeschichten zum Sehen waren mit zwei mit einer Moderator, Moderatorin, ja. Und jetzt da ist das Ganze ein bisschen umgebaut worden, ja. Dieser Name ist jetzt da aufgenommen worden, Willkommen in Österreich. Und ist eine reine böse Satire-Sendung von den beiden. Mhm. Und sie haben immer wieder so Einschaltungen und diesbezüglich haben wir jetzt auch ein Video, nämlich die Deutsche Kochshow. Mhm.
Und gerade stehen. Die Augen links. Die Augen rechts. Und die Augen geradeaus in die Laterna Magica. Und rühren.
Ein herzliches Grüß Gott aus der deutschen Brat- und Backstube. Die deutsche Kochschau für das deutsche Mädel, die deutsche Frau.
Natürlich wieder
heute
das Video
kochen
anschauen,
wir weil Nusspüree mit Dill.
Das teilweise
erst
sehr
die Nuss,
ist,
dann das Püree, so dann sieht. Das Dill. In dieser Reihenfolge, kleine Eselsbrücke. Ja. NPD. Dazu brauchen wir eine Nuss.
Oh, eine gute Nuss. Ist das eine gute Nuss? Eine gute Nuss?
Ja!
Eine gute Nuss.
Diese Nuss müssen wir rommeln. Jawohl. Am besten mit einem Sieb.
Jawohl. Wollt ihr das kleine Sieb? Oder wollt ihr das totale Sieb?
Ich will das totale Sieb.
Jawohl, mein Grückatz.
Grückatz.
Grückatz, größter Koch aller Zeiten, Verzeihung.
Ja, wirklich witzig ist es natürlich nur mit Video. Sollte man sich unbedingt anschauen, ja. Ja, sie machen jetzt sehr viel NS-Verarschungen.
Ja. Und zum Abschluss schauen wir uns Maschek an.
Wenn du magst. Mhm. Ja. Maschek ist nämlich das etwas andere Kabarett, sage ich jetzt einmal, ja. Maschek ist jetzt da Wiener Gruppen, ja, bestehenden aus dem Peter Hörmannseder, Ulrich Salomon und Robert Stachel, wobei der eine, der Salomon, eigentlich aus Köln kommt. Und zwar, die machen etwas, das ist ja Live-Synchronisierung von Fernsehpassagen.
Genau, also man nimmt Ausschnitte aus allen möglichen Berichterstattungen, Nachrichten oder irgendwelche Talksendungen, wo dann die betreffenden Personen eben zu sehen sind. Zum Beispiel Papst Benedikt war drin, unser Bundespräsident Heinz Fischer, Wolfgang Schüssel, Gusenbauer, Karl-Heinz Grasser und so weiter und so fort. Nehmen die Reisen, überlegen sie eine komplett neue Handlung und vertonen diese Handlung dann in den Ausschnitt hinein, hat dann mit dem Originalausschnitt genau nichts mehr zu tun.
Es ist komplett absurd.
Ja. Und machen auch Geräuschkulisse dazu und so weiter. Sie haben ein eigenes Programm gehabt zu Gusenbauers Zeiten. Zu Hause bei den Gusenbauers oder so hat das, glaube ich, geheißen.
Gusenbauer, muss man zusagen, ist da ein Altkanzler Österreichs.
Genau. Ein sehr, sehr gutes Programm gewesen, mit so Handpuppen gespielt. War sehr, sehr super.
Ja. Und die Bühnenshow ist auch traumhaft, ja. Also ich habe es jetzt schon zweimal live gesehen. Es ist ein Fauteuil, ja, wo zwei drauf sitzen, dann ein Sessel, wo einer drauf sitzt. Jeder hat ein Mikro in der Hand, einen kleinen Beistelltisch mit einem Wasser drauf. Vorne haben sie einen Fernseher, ja, unterhalb den DVD-Player, dort legt er die DVD ein, wenn er kommt, dort auf Play, das, was er am Fernseher sieht, sieht das Publikum hinten auf der großen Leinwand und sie sprechen ein und vertonen das live neu. Ja. Also, ich frage mich erstmal, wie sie, also sie lachen über ihre eigenen Schmähs, ja. Mhm. Das ist einmal sehr sympathisch, ja, obwohl sie es schon zum 10.000. Mal bringen, ja. Verhaspeln sie zwischendurch nämlich auch, ja, und dann passt es mit so einem Synchronisieren und nicht mehr zusammen, was einmal ganz lustig ist. Wirklich komplett simpel, aber das muss man in meinen Augen auch mal erst können, ja.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Kunst.
Ja.
Wir haben da ein Video vorbereitet, das macht aber nicht wirklich viel Sinn, wenn man es sich nicht anschauen kann. Was ein Podcast leider nicht leisten kann, deswegen werden wir es nur ein verlinken.
Audio-Podcast?
Unser Audio-Podcast nicht leisten kann. Deswegen werden wir es verlinken und ihr schaut es euch dann bitte an.
Selber an, ja. Mhm. Ein persönlicher Tipp, ja, von mir jetzt, ja, für diejenigen, die es interessieren sollte, ist nämlich auch das etwas andere Kabarett, ja, nicht gesellschaftskritischer Natur, was wir jetzt da gehabt haben immer, sondern, es ist ein bisschen ein Anliegen von mir, und das ist nämlich der Kabarettschaftsbund, das werden wir dann verlinken auch, ja, ist nichts anderes wie eine Gruppe um zwei Ex-Kicker vom SK Sturm Graz, vom GAK, die sich um das Thema des Profifußballs sich behandelt, ja. Aktuelles Programm ist immer wieder Österreich, gibt es auch im YouTube zum Anschauen, ja. Für diejenigen einfach reinschauen, ja, www.kabarettschaftsbund.at, wir werden es dann da verlinken. Und ja, damit wären wir eigentlich schon ziemlich am Ende der Sendung, würde ich sagen.
Genau. Sprachkurs haben wir heute, glaube ich, nicht wirklich irgendwelche Neigenwörter.
Das gibt es heute auch nicht, bei Sondersendungen.
Wir werden das weglassen. Abschließen, tun wir jetzt mit dem Qualtinger oder mit wem schließen wir ab?
Schließen wir
mit Qualtinger ab.
Das ist der gute alte Mann.
Schön, so schön zum Ausklingen. Wenn der Wiener an Schaß lässt. Danke fürs Zuhören. Kommentare würden wir uns freuen, wie euch die Sondersendung gefallen hat. Das war jetzt die erste. Es wird immer wieder welche geben. Wie gesagt, Kommentare gerne. Einfach am hinterlassen.
Blog www.srmt.at, genau. Auf unserer Facebook-Gruppe, ja, oder sonst einfach an kontakt@srmt.at.
Eine E-Mail schreiben.
Richtig.
Damit wir dazu sagen, was zu tun ist. das nächste Mal geht es wieder weiter mit einer unter Anführungszeichen regulären Sendung mit Mischmasch-Themen. Und
wir freuen uns drauf.
Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Wenn es wieder hast, so reden wir da. Und jetzt der Helle.
Wenn der Wiener an Schaß lust, macht der Herrgott schönes Wetter und die Engel, die schnuppern dazu. Und der Petrus ruft, Wolken geht's, wischelt's erst später. Wenn der Wiener an Schaß lust, gibt's Ruhe. Und der Herrgott da droben tut den Petrus erloben, wenn er das, was ich hört, so gut war's. Denn es gibt nix so Risches, so gemütliches Fisches wie der goldenen Werner Schaß. Denn es gibt nix so Risches, so gemütliches Fisches wie der goldenen Werner Schaß. In Indien, in China, da sind keine Wiener, was dort passiert, der Hass ist fad. Am Nilam, der Prater, du gibst keine Prater, suchst du deine Hitz, du wirst mal lad. Die Themse der Hützen, die sind ja nicht blau, sich dort zu ergötzen, hat kein Wert, dort ist flau. Was brauch ich Venedig, was brauch ich Paris, wer hat denn das nötig, wenn er Erdberger ist? Der himmlische Vater scheißt auf Türken, Araber, auf die Bifke, die Schweden, die Holländer. Aber wann der Wiener an Schaß lost, macht der Herrgott schön's Wetter und die Engel, die schnuppern dazu. Und der Petrus ruft, Wolken geht's wieschel zuerst später. Von der Wiener ein Schaß los, gebt's ruhig.